für mich ist das Holz sozusagen die Seele des Spiels.
Jetzt renne ich immer bei uns die Treppe hoch und runter, vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss. Ziemlich peinlich ist.
Benedikt Probst gehört wahrscheinlich zu den besten 5 weltweit auf dem Minitisch.
Gefühlt alle Kommentare gelesen, ja. Und alle Beiträge in vorn und so weiter.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Solia. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
Na, Richard, wie läuft das Schattentraining zu Hause?
Oh, Benedikt, ich sag dir, ich versuche mich natürlich auch fit zu halten, aber ich habe denn die Idee des Schattentrainings tatsächlich noch nicht in die Tat umgesetzt. Ich muss mal gucken, ganz, ganz unten in meinem Materialkoffer, da gibt's bestimmt noch einen Gewichtsschläger. Vielleicht muss ich den noch mal rausholen. Da habe ich mich früher eben sehr, sehr gern mit beschäftigt, mit Gewichtsschläger und Schattentraining.
Mal im Ernst, wie hältst du dein Body in Shape in diesen Tagen?
Ja, ich hatte noch mal einen anderen Ansatz. Ich wollte meinen Sohn ausquartieren und da meinen Tischtennistisch aufstellen, aber der hat sein Veto eingelegt. Also insofern ist es tatsächlich so, dass ich meine Joggingrunden drehe oder meinen Hund mal joggenderweise mitnehme. Der hat so Kniehöhe, der joggt eigentlich auch ganz gerne, aber viel mehr Varianten und Möglichkeiten haben wir im Augenblick nicht. Und ja, Tischtennis spielen ist für mich im Augenblick auch ja, ganz weit weg.
Ich habe mir ja tatsächlich vor 2 oder 3 Monaten einen neuen Heimtrainer, so ein Ergometer, so ein Fahrrad gekauft, ja. Und es hat dann just am Ende mit Beginn dieser Ausgangssperre oder diesen kontaktverbotenen Geist aufgegeben, ja. Und das hatte ich auch gebraucht gekauft. Und ja, ich kann es auf jeden Fall Lirum Larum Löffisch, ich kann es nicht gut reparieren. Das ist natürlich jetzt bitter. Und jetzt renne ich immer bei uns die Treppe hoch und runter, vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss. Ziemlich peinlich ist.
Ja, das könntest du mal live einstellen.
Aber
das
fände ich eigentlich ganz nett. 25 Mal, da war es 5 Schritten. Am Anfang geht es immer noch so und am Schluss geht es noch so
Ja. Ja, das war vor vielen, vielen Jahren hatte ich eigentlich einen ganz, ganz guten Draht zu Carl Preen. Ich weiß nicht, ob viele von unseren Zuhörern ihn noch kennen. Einer der besten englischen Tischtennisspieler und der hat seinen Standort früher in der Isle of Wight gehabt. Und wer den Carl so ein bisschen noch vor seinem inneren Auge hat, der hat ja einen speziellen Spielstil gehabt. Und wir haben ihn immer gefragt, ja, was machst du eigentlich so im athletischen Bereich? Ja, und er sagt, ja, ich laufe immer in meinem Garten. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, wie groß ist denn der Garten? Da sagt er, naja, also 10 Meter in die eine Richtung, 20 Meter nach links und dann wieder 10 Meter zurück. Aber wenn ich da 100 Runden gedreht habe, weiß ich auch, was ich getan habe. Also die Not macht erfinderisch. Und ja, insofern denke ich, dass jeder da sehr, sehr kreativ sein muss in dieser augenblicklichen Situation.
Ja, und wir sitzen jetzt hier bei unserer 2. Folge. Mit Sicherheitsabstand natürlich. Also das sind also 2 Meter sind es auf jeden Fall. Also es ist schon ein bisschen komisch. Ich bin ja jetzt zum ersten Mal seit 2 oder 2,5 Wochen habe ich das Dorf wieder verlassen sozusagen und habe auch zum ersten Mal wieder eine ordentliche Hose an und es ist schon ein bisschen gruselig draußen. Ne? Also jetzt hier auch, wir sind ja hier in Frankfurt direkt neben dem Fußballstadion, wo auch der DFB ist und der DOSB und es ist einfach absolut tote Hose.
Ja, also ich hatte jetzt auf dem Weg hierher ins Generalsekretariat auch nochmal ein Telefonat mit Rossi, mit Jörg Rosskopf und der sagte mir, Mensch, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Düsseldorf. Normalerweise ist das eigentlich immer so ein liebgewonnener Stau. Bei mir ist es eigentlich auch der liebgewonnene Stau auf der A3, der im Augenblick eben einfach wegfällt. Das ist eigentlich immer so die Phase, wo ich beginne zu telefonieren. Das ist ja mit mein wichtigstes Arbeitsgerät, mein mobiles Endgerät. Ja, die Zeit fliegt dann im Augenblick, weil tatsächlich ja auch viel weniger Verkehr insgesamt herrscht.
Ja, aber wir sitzen hier, wir sind da zur 2. Folge. Wir haben relativ viel Feedback bekommen von euch und auch durchweg positiv. Das Einzige war, dass wir nicht jetzt wöchentlich das machen und das wird auch schwierig. Also ursprünglich haben wir das mal monatlich geplant, sofern das überhaupt gut ankommt. Jetzt versuchen wir natürlich die Frequenz ein bisschen zu erhöhen in Zeiten von Corona und und niemand Tischtennis spielen kann. Aber wöchentlich schwierig, ne? Ich muss mich auch immer extrem vorbereiten auf die Sendungen, ja. Und du musst das wahrscheinlich nicht, weil du du bist so ein bisschen der Lehrer, ja, der Mathelehrer, der quasi nachts um 3 die Integralrechnung vorbilden kann, und ich bin der Schüler, der 3 Wochen lernen und es trotzdem noch nicht kann.
Ja, aber ich muss mich trotzdem immer etwas vorbereiten, ja, ist gar keine Frage, aber tatsächlich, das ist ja, denke ich, auch interessant, wenn man überlegt, was macht man im Augenblick, wie verbringt man seine Tage, und ich muss wirklich sagen, dass eigentlich die, ja, wie sagt man so schön, die Schlagzahl eher noch mal nach oben gegangen ist, weil natürlich man im Augenblick unglaublich viel mit Telefon, was ich sowieso mache, macht, aber eben noch mal ein bisschen mehr mit Videokonferenzen, mit Absprachen. Da sind ja wirklich jetzt sehr, sehr viele Entscheidungen zu fällen gewesen, sehr, sehr viele, ja, Einzelfallentscheidungen auch anzugehen. Im Augenblick muss man wirklich sagen, haben wir sehr, sehr viel nach wie vor zu tun, denn auch täglich ändert sich natürlich auch die Gesamtsituation.
Ja, das ist bei mir ähnlich, oder bei uns, Stichwort letzte Woche, Saisonabbruchwertung, aber dazu kommen wir später noch. Was machst du denn sonst so? Außer Sport und Arbeiten, so guckst du ein bisschen auch Fernsehen oder irgendwie sowas?
Ja, tatsächlich, normalerweise gucke ich ganz wenig Fernsehen, aber was tatsächlich wir jetzt so langsam wieder begonnen haben, ist einfach mal ein Familienabend, und wir haben uns überlegt, macht man dann mal ein paar Gesellschaftsspiele oder wirft man trotzdem mal einen Film an. Wir haben jetzt vorsichtig mal angefangen, ja, ich sag mal so, die alten Filme gemeinsam zu schauen. Alte Filme heißt für mich, gestern haben wir tatsächlich Star Wars, The Return of the Jedi, angefangen zu gucken, und das ist natürlich ganz witzig, wenn man das so mit den Kindern zusammenschaut, weil meine Frau und ich haben das sozusagen als das herausragende oder die herausragenden Filme gespeichert, und meine Jungs haben etwas geschmunzelt über die technischen Effekte dort. Aber das ist, denke ich, schon mal eine Sache. Man kann sich einfach mehr Zeit auch für die Familie nehmen, was, denke ich, schon eine gute Geschichte ist.
Hast du denn einen Filmtipp aus dem Bereich Tischtennis? Also ich hab mir überlegt, solange das jetzt noch ist, suchen wir immer so ein paar Filmtipps oder meinetwegen auch Lektüre raus, die wir dann so vorschlagen können. Hast du denn einen herausragenden Tischtennis, also das Star Wars der Tischtennis-Filmproduktion, gibt's das?
Ja, also der Star Wars der Tischtennis-Filme, das ist für mich im Augenblick schwer so ein bisschen zu greifen. Ich habe den Titel nicht ganz im Kopf. Es gibt tatsächlich einen Film über die vereinte koreanische Mannschaft, wie sie im Prinzip sich dort vorbereiten. Den habe ich tatsächlich mal auf einem Flug eben gesehen.
Das ist ein koreanischer Film oder so, oder?
Ein koreanischer Film, der war damals mit englischem Untertitel. Ja. Mein Koreanisch kommt da sehr schnell an Grenzen. Und das ist tatsächlich schon, finde ich, für eingefleischte Tischtennisfans sehenswert.
Ja, ich hab auch mal ein paar Sachen rausgesucht, die, ja, auch so Kurzfilme, die mag ich ja immer ganz gern. Also was ich auf jeden Fall aktuell, das gestern auch eine neue Folge rausgekommen, empfehlen kann, ist Spin of Life. Das ist eine Dokumentation mit und über Timo Boll von seinem Sponsor KUKA, die ihn jetzt so auf dem Weg nach Olympia begleiten oder begleiten wollten. Die wird wohl dann noch ein bisschen länger, die Serie, ähnlich wie bei unserer Road to Tokyo Serie mit Patrick Franziska. Und ja, die begleiten ihn, und es gibt viel Material auch aus vergangenen Tagen, wahrscheinlich aus dem Schubfach des Vaters von Timo Boll. Und bei der Folge, die gestern rausgekommen ist, geht es um diesen Fitnesstest, der vor ein paar Wochen ja in Frankfurt war, wo dann seine Kollegen auch so spaßhaft sagen, dass er noch nie so schnell auf dem Fahrrad gefahren ist und die Kamera dabei ist. Das ist sehr interessant. Was ich auch extrem gut finde, das ist ein Kurzfilm, der ist auch prämiert worden, ein englischer, The Tables. Da geht es um eine Gruppe, die immer in Manhattan im Bryant Park Tischtennis spielen, also vom Obdachlosen bis zum Banker, die sich da immer treffen und dann Turniere spielen. Es geht 15 Minuten. Die Tische wurden gesponsert von Wally Green. der ja im Übrigen auch bei dem Verein gespielt hat, wo du aktuell spielst. Ich weiß gar nicht, ob der mal mitgespielt hat, aber er stand zumindest mal auf der Meldeliste.
Genau, ich weiß gar nicht, ich glaube, der steht sogar immer noch auf der Meldeliste. Ich habe den, als er eine Zeit lang ja so auf der Tour unterwegs war, habe ich ihn ja auch mal so ein bisschen kennengelernt. Ein Spieler, der ja, also sehr weit weg von einem internationalen Top-Level eigentlich gewesen ist. Damals war die Weltrangliste eigentlich noch so strukturiert, dass du 3 Niederlagen und 2 Siege hinbekommen hast. Also die 3 Niederlagen hat er relativ schnell, die 2 Siege, da haben ein bisschen mehr Zeit ihm gebraucht, bevor er eben dann da eine Einstufung bekam. Aber er hat mit einem unglaublichen Engagement, mit einem unglaublichen Drive das gemacht. Und das ist, glaube ich, im Augenblick auch sowieso eine ganz interessante Geschichte. Also Wally Green hat immer geglaubt, auch wenn er ganz weit weg war, dass er gegen jeden eine Siegchance hat, dass er das Unmögliche möglich machen wollte. Und er hat natürlich irgendwo in Amerika in dieser Kombination Tischtennis, er rappt auch so ein bisschen, ja, hat er irgendwo so eine Nische gefunden. Also ich finde einen ganz, ganz spannenden Charakter.
Ja, ja, nach eigenen Aussagen hat er auch mit 13 Jahren 6 Pistolen besessen. Nicht eine, sondern 6. Der ist in Brooklyn aufgewachsen und wahrscheinlich dann auch in dem entsprechenden Milieu unterwegs gewesen. Und ist dann mit 19 oder 18 nach Deutschland gekommen. Ich kenne seine Story gar nicht so genau. Auf jeden Fall hat quasi Tischtennis sein Leben verändert. Und der spielt da nicht die Hauptrolle in diesem 15-minütigen Kurzfilm, sondern da gibt es noch ein paar andere Charaktere, die da berichten und sagen, was Tischtennis denn bedeutet. Ist sehr schön. Und Boys of Fury, kennst du den? Das ist so ein bisschen ein trashiger Film. Ich habe schon so oft von dem gehört, aber ich habe ihn noch nie angeguckt. Ich möchte gerne vorlesen, um was es da geht. Ich habe mal geguckt bei Filmstarts, das ist so ein Portal, hat er 1,5 von 5 Punkten. Und er ist mit Christopher Walken, kennst du den?
Christopher Walken.
Das ist der Zorin aus James Bond, im Angesicht des Todes,
der ja, Bösewicht. Der hat auch noch
einen Oscar gewonnen.
Hat einen Oscar gewonnen und ich meine, dass der auch in den 70er Jahren so ein, ich glaube sogar mit Marlon Brando, mir fällt jetzt wirklich der Name des Films nicht ein, Apokalypse Now? Ich glaube, da hat er mitgespielt. Also ein herausragender Schauspieler. Ja, will ich mir selbst dann angucken. Balls of Fury war bisher noch nicht auf meiner To-Do-List.
Ja, das können wir uns mal als Hausaufgabe aufgeben. Ja, also ich kann dir kurz vorlesen, um was es geht. Ich habe mir
den Auszug gemacht. Ich brenne darauf.
Der ehemalige Spitzentischtennisspieler Randy Daytona fristet ein Dasein als Schauspieler. Das FBI will sich Daytonas Können zunutze machen, um den sinistren Mr. Feng, das ist Christopher Walken, der Bösewicht, das Handwerk zu legen, der vor einigen Jahren Daytonas Vater aufgrund einer Wettgeschichte getötet hat. Ich sag dir. Und unter der Anleitung des Meisters Wong lernt dann dieser Daytona eben seine Fähigkeiten wieder zu verbessern und versucht dann, dem das Handwerk zu legen, bei einem entscheidenden Turnier und so. Also ich habe mir den Trailer mal geguckt, das ist echt abstrus, aber vielleicht ist es ganz, ganz witzig. Und ich spreche jetzt keine Empfehlung aus, wir schauen uns das mal an und dann kommen wir nächste Woche noch.
Da kommen wir, ob das schon nächste Woche ist, aber wenn wir die den 2 Wochen Takt halten, haben wir beide Zeit,
das Thema anzugucken. Nächste Folge, genau. Gut, lass uns zu den ernsten Dingen des Tischtennis kommen. Also wir haben relativ viel Themen, du hast schon gesagt, also wird es aber kein Tischtennis passiert, aber es ist extrem viel los. Wir hatten, wie gesagt, letzte Woche den Saisonabbruch und die damit verbundene Wertung, die für viel Kritik gesorgt hatte. Wir haben die Olympia-Verschiebung, die ungefähr eine Woche nach unserem ersten Podcast war. Und damit wir nicht nur über diese Corona-relevanten Themen reden, haben wir uns überlegt, noch ein bisschen über Material zu sprechen am Ende, also über Holzbeläge. Ja, und zwischendrin noch über den Netzroller des Monats. Das bleibt noch eine Überraschung kurz. Ja, letzte Woche, der Deutschlandfunk hat getitelt, Shitstorm an der grünen Platte. Ich habe das auch live miterlebt. Wir haben echt extrem viel Gegenwind bekommen für die Entscheidung des Deutschen Tischtennisbundes und seiner Landesverbände, wie denn jetzt mit der angebrochenen Saison weiter verfahren wird. Und zunächst wurde entschieden, dass sie abgebrochen wird, also in allen Landesverbänden. Und dann wurde entschieden, dass die Tabelle so gewertet ist, wie sie mittelwärts war, mit allen seinen, ja, nicht Unstimmigkeiten, aber verschiedenen Anzahl an Spielen, verschiedenen Gegner und so weiter und so fort. Das ist natürlich auf den ersten Blick, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen auch gleich zu den Pros und den Kontras. Das ganz große Kontra ist natürlich das, dass tatsächlich Ungerechtigkeiten entstehen, weil manche Mannschaften 3 Spiele weniger haben, die vielleicht dann keinen Verlustpunkt haben, aber trotzdem in der Tabelle hinter anderen Mannschaften stehen, die Verlustpunkte haben. Und ich muss zugeben, als ich zum ersten Mal von dieser Möglichkeit oder von dieser Variante gehört habe, habe ich mir auch gedacht, keine Ahnung. Also weiß nicht, ob da andere Lösungen besser sind. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, kommt man tatsächlich auch zu einigen Pro-Gründen. Wie ist deine Ansicht dazu? Du warst ja auch ein bisschen damit involviert in diesem ganzen Prozess.
Ja, also die Herausforderung dabei ist, dass natürlich wir auf der einen Seite ja ziemlich Gegenwind bekommen haben. Das ist bei so einer Entscheidung ja wahrscheinlich auch nicht anders zu erwarten, dergestalt, dass man natürlich nicht alle zufriedenstellen kann. Wir haben wirklich uns die Leute, die eben dort mitdiskutiert waren, haben, das ist ja nicht nur der DTDB, das waren dann auch die Landesverbände, die versucht haben, wirklich Pro und Kontras eben zusammenzufügen. Am Ende ist es schon eine deutliche mehrheitliche Entscheidung gewesen, hinter denen sich auch alle gestellt haben, wohl wissend, dass man nicht alle eben zufriedenstellen kann. Es ist in dieser Situation nicht eine Entscheidung, wo man sagt, wir haben jetzt hier alles perfekt gemacht, aber wir haben uns, und das ist das, was mir eigentlich wichtig ist, sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Da geht es ja zum Teil auch um juristische Dinge, die man mit reinnehmen muss, um Möglichkeiten zu sagen, okay, wir haben viele Bereiche gehabt, wo die Rückrunde fast schon zu Ende, zum Teil auch schon komplett zu Ende gespielt wurde. Also es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation gewesen. Letztendlich haben wir vom DTDB versucht, eben alle mitzunehmen. Der Shitstorm zeigt, dass uns das nicht überall gelungen ist, gar keine Frage, aber ich kann einfach nur allen nochmal zurufen, wir haben versucht, uns sehr, sehr viele Gedanken dort zu machen, das eben gemeinsam zu entscheiden und würde jetzt nochmal darum bitten, dass die Entscheidung tatsächlich nicht leichtfertig gefallen ist, sondern wir versucht haben, eben die bestmögliche Variante eben zu wählen, dass da viele der Meinung sind, okay, man hätte vielleicht auch anders entscheiden können. Das ist in der Natur der Sache. Und wir mussten aber jetzt eine Entscheidung letztlich treffen. Wie gesagt, wir haben versucht, möglichst viele mitzunehmen. Dass sich nicht alle mitgenommen gefühlt haben, ist leider so. Aber ich glaube, dass wir uns wirklich versucht haben, die bestmögliche Entscheidung zu treffen und uns das sicherlich auch nicht leicht gemacht haben.
Ja, also ein Grund, den ich zum Beispiel persönlich wichtig finde, ist natürlich der, dass auch alle Spiele, die gespielt wurden, auch gewertet werden, dass keine annulliert werden. Das ist wirklich auch mal ein Fakt, den man anerkennen muss. Ich will jetzt, oder wir wollen jetzt gar nicht so viel Werbung für diese Lösung machen, aber man ist schon so ein bisschen in so einer Rechtfertigung dann auch, ja. Also man muss auch mal sagen, es ist natürlich auch demokratisch entschieden worden. Man muss auch mal eine Lanze brechen für die Entscheidungsträger. Wir haben viel Kritik bekommen. Der Großteil war nachvollziehbar, war Verärgerung. Teil davon war natürlich auch, ja, ich sag mal, ein persönlicher Angriff gegen die Entscheidungsträger, wie du gerade schon gesagt hast. Also ich hätte da nicht mit drin sitzen wollen. Und nahezu alle, die da mitentscheiden und sei es in Landesverbänden oder im DTTB oder andere, die da noch dabei waren, die lieben natürlich diesen Sport auch, ja, und die machen das nicht aus Böswillen. Aber vielleicht nochmal einen anderen Punkt, der, glaube ich, dann auch immer schwer zu vermitteln ist. Warum ist diese Wettspielordnung und auch dieser juristische Aspekt so wichtig in so einer Entscheidung für uns? Weil es gibt andere Sportarten, man kann es immer schwer vergleichen, weil man deren Wettspielordnung, deren Satzungen und Ordnungen nicht kennt. Aber andere haben halt gesagt, okay, wir haben eine extreme Ausnahmesituation, wir machen auch eine Ausnahmeentscheidung. Warum war das so wichtig für die?
Wir haben uns da eben auch juristisch beraten lassen und wir haben eben dann versucht, den Bereich mit reinzunehmen, wo wir persönlich gesagt haben, jawohl, da gibt es die geringsten Ansätze, um am Ende auch gegen Entscheidungen zu klagen. Und deswegen ist diese Wettspielordnung für uns auch schon bindend. Es hätte ja zum Beispiel auch eine Überlegung gegeben zu sagen, wir schieben weitere Matches in den Juli rein. Da haben wir das Problem, dass die Saison zum 30.06. tatsächlich beendet ist. Wir haben eine Situation, dass eben viele, viele Spiele dann gar nicht mehr nach hinten hätten geschoben werden können. Also insofern, da sind viele, viele einzelne Bereiche. Ich bin nicht der Jurist dabei, aber wir haben dann versucht, eben diese Entscheidung zu fällen, wo wir gesagt haben, ja, da gibt es die geringsten Ansätze, um eben dort juristische Schwierigkeiten zu bekommen, denn die WO ist für uns zunächst mal bindend. Ich weiß nicht, wie das andere Verbände insgesamt gehandhabt haben, aber die WO ist nicht einfach auszuhebeln und daran haben wir uns gehalten.
Ja, und man muss natürlich auch fairerweise sagen, Vielleicht war es auch am Ende nicht die perfekte Entscheidung. Vielleicht wäre eine andere Entscheidung besser gewesen. Das weiß am Ende wahrscheinlich niemand. So fair muss man sein. Aber die Entscheidung wurde getroffen. Das ist wichtig. Es gab bei mytischtennis.de eine Umfrage. Da hatten sich 40% für diese Halbserienlösung ausgesprochen. Also, dass quasi die Hinrundentabelle genommen wird. 29% waren für die gewählte Lösung. 16,5% für die Fortführung der Saison und 14% für die Annullierung der kompletten Saison. Also, es ist schon eine Mehrheit dafür für eine andere Lösung gewesen. Aber es waren jetzt mitnichten nicht alle und es gibt natürlich immer Gewinner und Verlierer. Und dich betrifft es jetzt nicht, zum Beispiel Langselbold, uns betrifft es jetzt auch nicht in meinem Verein.
Ja, also ich sag mal jetzt ganz konkret, also Langselbold wäre nach der Vorrundentabelle Zweiter gewesen. Also wir wären aufgestiegen und wir sind nach der Rückrundentabelle Fünfter oder Sechster. Also wir waren durchaus auch von denen betroffen, die eben im positiven Sinne gesagt hätten, wir hätten den Platz nach oben wahrgenommen. Also es sind schon einige auch mit betroffen worden. Wie gesagt, unter den gegebenen Grundvoraussetzungen haben wir versucht, diese Entscheidung eben zu fällen.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Klar ist erstmal geplant, ist die Fristen zu halten. Also jetzt die Saison wird beendet zum 30.06. Die Wechselfristen bleiben. Die neue Saison soll möglichst auch so anlaufen, wie es geplant ist. Wie ist denn deine Einschätzung, deine persönliche? Wie glaubst du, wird es jetzt, wir werden es gleich noch über den Leistungssport sozusagen sprechen. Wie glaubst du denn, ist das im Amateurbereich?
Tja, ist also eine ganz, ganz schwierige Frage. Letztendlich muss man zunächst nochmal, glaube ich, herausstellen, der Sport ist sicherlich wichtig, auch gesellschaftlich wichtig, sich bewegen zu können, Zeit für den Sport zu haben, aber ist im Augenblick natürlich zweite Priorität. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir zunächst mal alle noch etwas Geduld brauchen. Es müssen, denke ich, erst andere Dinge angeschoben werden, unabhängig mal vom Amateurbereich oder von den Bundesspielklassen oder von den Profis. Letztendlich ist es so, dass ich persönlich einschätze, dass wir in einigen Wochen schon eine vorsichtige Öffnung soweit, das ist aber wie gesagt meine persönliche Einschätzung, eine vorsichtige Öffnung soweit vielleicht hinbekommen, dass wir unter Einhaltung der Kontaktvoraussetzungen, die ja beim Tischtennis nicht einen direkten Zweikampf vorsehen, schon wenn man die theoretisch eine Halle hat, die mit 3-4 Tischen ausgestattet ist und man eben genügend Platz dazwischen hat, dann wäre das vielleicht in einigen Wochen wieder möglich, aber das muss man alles noch so ein bisschen abwarten. Sport ist, denke ich, sicherlich wichtig im Augenblick. Ich hatte es am Anfang gesagt, ist es in erster Linie, hey, wir joggen oder ein paar von unseren Kaderspieler haben ihre Keller oder ihre Wohnzimmer ein bisschen umgeräumt, um da einen Tisch reinzustellen. Ich hoffe natürlich schon, dass das in ein paar Wochen sich vielleicht beginnt, etwas wieder zu lockern. Vielleicht denkt man über ein schichtweises Training nach, dass große Vereine sagen, alles klar, wir machen uns wirklich die Mühe, wenn die Hallen wieder sukzessive aufgehen, dass man sagt, ich habe jetzt hier eine Dreifachturnhalle und ich darf vielleicht 2 Tische pro Drittel aufstellen. Sowas wäre ja vielleicht denkbar, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Ich hoffe, dass eben diese vorsichtige Form in einigen Wochen vielleicht wieder realisiert werden kann.
Ja, und man muss sagen, gestern war Welttischtennistag und wir hatten ja auch einen kleinen Aufruf gemacht. Schickt uns eure Videos und wir haben ja noch so viel Rückmeldungen bekommen wie noch nie. Es war wirklich unglaublich, was wir an Videos bekommen haben. Natürlich haben viele das auch schon gemacht gehabt. Und es zeigt auch, wie kreativ Leute sind, wie sie sich mit ihrem Sport befassen. Also das geht dann bis dahin, dass Leute Tic-Tac-Toe spielen auf dem Tischtennistisch und solche Dinge machen. Und es war wirklich beeindruckend. Es hat ein total schönes Bild gegeben, was in Deutschland zurzeit los ist und wie sich die Leute eben nicht die Laune am Sport vermiesen lassen. Und ja, das ist wirklich, wirklich toll.
Und es zeigt, wie kreativ einfach auch die Tischtennisspieler sind, was man alles machen kann. Ja, also ja. Wir als, ich sag mal jetzt als Sportdirektor, denke ich natürlich zunächst mal an den Leistungs- und an den Hochleistungssport. Aber mein Gott, wenn ich mir jetzt so mal die Rückmeldung der letzten Wochen anschaue, mich hat ein Tennistrainer angeschrieben und gesagt, hier, welchen Tischtennistisch kannst du mir empfehlen? Mich haben viele viele angesprochen, hey, wo fängt denn die Grenze an von einem normalen Tischtennistisch zu den Midi-Tischen, zu den Mini-Tischen? Also ich bin mir sicher, dass Tischtennis in den Wohnzimmern vielleicht nicht überall mit den ganz großen Tischen, aber ich habe mir mal von meiner Kaffeemaschine sozusagen, die haben irgendwie mal so eine Idee gehabt, die machen so einen Aufdruck und haben Minitische so rausgegeben. Und den hatte ich auch jetzt eine Zeit lang wieder in meinem Wohnzimmer stehen und spiele da von Zeit zu Zeit. Also ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Tisch.
Das ist auch Training nötig.
Eindeutig, auf dem Minitisch habe ich trainiert. Das müssen wir kurz einschieben, was alle nicht wissen. Benedikt Probst gehört wahrscheinlich zu den besten 5 weltweit auf dem Minitisch.
Ich glaube, ja.
Sollten wir irgendwann mal videotechnisch nochmal ausarbeiten. Ganz wichtiger Hinweis.
Danke. Wir sollten es dabei belassen, ja. Also ich habe auch tatsächlich gelesen, dass der Absatz von Tischtennis-Tischen gestiegen ist. Irgendwo war sogar bei Bild, glaube ich, und die Bild hat ja immer recht, das wissen wir. Die Bild weiß alles. Anscheinend kaufen jetzt Menschen mehr Tischtennistische. Vielleicht gehen die ja dann auch irgendwann mal im Verein. Das wäre ja schon mal was.
Ja.
Ja, Lerum Larum Löffelstiel, Richard. Es war letzte Woche, ja, Mittwoch war das, glaube ich, es ging ziemlich rund. Die Entscheidung ist jetzt getroffen. Die Kritik ist nachvollziehbar, um es nochmal zusammenzufassen. Keiner hat sich die Entscheidung leicht gemacht und wir hoffen natürlich, dass es am Ende mit den Relegationsregelungen und so weiter und so fort vielleicht dann wirklich nur noch sehr wenig Enttäuschte gibt.
Ja.
Der MTV Goslar 2 ist wahrscheinlich jetzt der bekannteste Verein in Deutschland. Die Tabelle habe ich ungefähr, ich habe gefühlt alle Kommentare gelesen, ja, und alle Beiträge in vorn und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das mit Goslar gesehen hattest, die mit 22-0 Punkten eben nur Dritter waren, weil sie 5 Spieler weniger hatten als die ersten beiden, die 5 und 7 Minuspunkte hatten oder so. Ja, das ist natürlich schon, ich sag's ja, diese Entscheidung hat einfach auch ein Imageproblem, ne? Man sieht sofort die Tabelle und denkt sich, boah, ist das unfair. Und man muss sich halt dann auch die Mühe machen, dann nochmal ein bisschen dahinter zu gucken. Aber am Ende, wie gesagt, ist es auch, ja, auch subjektiv natürlich, ne, wie man mit dieser Entscheidung umgeht.
Ja.
Genau. Ich denke, damit können wir es dabei belassen, oder?
Ich glaube, machen wir erstmal einen Haken hinter, denn wir werden die gegen diese Entscheidung sind, jetzt nicht...
wollen wir auch gar nicht.
Wir wollten es halt nur, das hatten wir im Vorfeld auch besprochen, nicht aussparen, sondern bewusst nochmal ansprechen und das wird sicherlich noch ein bisschen in der Diskussion bleiben, aber wir müssen die Entscheidung oder wir sollten jetzt die Entscheidung akzeptieren.
Das stimmt. Kommen wir zum zweiten Corona-Thema, muss man so zu sagen, dem Spitzensport. Und tatsächlich habe ich jetzt heute Morgen ja noch gelesen, dass es einen neuen Termin für die WM gibt.
Ja.
Also einen neuen Provisorium, 27. September bis 4. Oktober, das ist eine Woche nach der EM in Warschau, genau. Nach der Einzel-EM oder Individual-EM. Was sagst du dazu?
Also es ist das, was wir im Trainerteam schon im Vorfeld besprochen haben. Irgendwann wird es natürlich eine immense Häufung geben von dem, was man dann nachholt. Eine WM ist eine absolute Zielveranstaltung für uns. Eine EM ist sicherlich auch sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir eine Situation, dass wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 20. Ist die EM in Warschau beendet. Oder am 19. Dreh.
Ja.
Am 27. beginnt die WM in Südkorea. Normalerweise fliegt man nach Südkorea mit Jetlag und allem, was dazugehört. 4 Tage vorher reist man an. Also da kann sich jeder eigentlich ausrechnen, dass das eine ziemliche Hatz wird. Zumal es eben tatsächlich auch so ist, man könnte jetzt einfach sagen, naja gut, dann machen wir eine Priorisierung und überlegt, ob man andere Spieler bei der WM einsetzt als bei der EM. Jetzt muss man wissen, dass viele Dinge möglicherweise eben auch schon in Kombination zu sehen sind, dass man tatsächlich bei einer EM sich vielleicht auch für andere Veranstaltungen zukünftig qualifizieren muss. Das muss man alles im Einzelnen nochmal genau betrachten. Da ist auch vieles im Fluss. Aber für uns ist natürlich die WM jetzt, ja, ich habe schon gesagt, eine absolute Zielveranstaltung und müssen halt jetzt schauen, wie wir das bestmöglich hinbekommen. Im Augenblick gehen wir davon aus, dass diese WM dort terminiert und stattfindet, aber müssen natürlich noch auch insgesamt warten, wie sich alles entwickelt. Im Augenblick ist ja alles, bis was die Internationalität angeht, bis zum 30.06. auf Eis gelegt. Wir müssen halt schauen, wie sich die Gesamtstruktur insgesamt entwickelt. Das ist schon noch eine Herausforderung. Wir hatten es ja vorhin mal so angesprochen, zu sagen, Mensch, hier, was passiert denn jetzt zunächst mal im Amateurbereich, im Leistungssport, im Hochleistungssport mit dem täglichen Training? Da bin ich, wie gesagt, ganz optimistisch, dass wir vielleicht in einigen Wochen zumindest mal den Ansatz wieder haben, Training unter bestimmten Voraussetzungen anbieten zu können. Wann man natürlich, wenn ich jetzt im Augenblick mal gucke, ich habe das so am Rande mitbekommen, jetzt für alle Deutschen, die irgendwo im Ausland sind, wenn die zurückreisen, ich glaube ab Donnerstag gibt es so eine Quarantänebeschränkung, muss man da jetzt theoretisch auch drüber nachdenken, was passiert mit den ganzen Reisebeschränkungen? Das sind viele Dinge, die noch mit großen Fragezeichen zu sehen sind. Wichtig ist auf der anderen Seite, und das glaube ich, muss man so rausbekommen, dass man natürlich versucht, mit dieser Planung, und ich glaube, das ist das, was die ITTF auch machen wollte, so eine gewisse Planungssicherheit, Normalität in die Planungen zumindest reinzubringen, dass man sagt, jawohl, es gibt eine Planung nach Corona, auch wenn es dann vielleicht ziemlich hintereinander weg alles geht. Ich persönlich glaube, dass man das zumindest planen muss. Wie es dann im Einzelfall aussieht, muss man, denke ich, jetzt einfach mal ja auf Sicht planen, auf Sicht organisieren und dann schauen, ob alle Termine so eingehalten werden können oder nicht.
Ja, zu dem Thema Terminplan der ITTF habe ich auch mal Thomas Weikert gefragt, den ITTF-Präsident, wie er das so sieht. Und er hat eine Audio-Nachricht geschickt, die ist ein bisschen länger. Ich spiele die jetzt mal ab.
Die Olympischen Spiele finden ja jetzt nun Ende Juli 2021 statt und das ist natürlich eine große Herausforderung für die ITTF. Wir haben die Weltmeisterschaft in Houston Ende Juni, also etwa 4 Wochen vorher geplant. Naja, das ist sicher nicht ideal, aber man kann wahrscheinlich damit leben. Viel schwerer ist es, jetzt das Jahr 2020, ich sag mal, irgendwie zu Ende zu bekommen. Wir wären glücklich, wenn wir im 4. Quartal wieder mit Events beginnen würden. Das ist meine Hoffnung und ich bin positiv und ich denke, das wird auch passieren. Aber dann ist noch eine WM offen in Korea. Der World Cup Men ist Mitte Oktober in Düsseldorf. Wichtiges Event. Ich weiß, dass das dem in Deutschland ja herbeigesehnt wird, der Kartenvorverkauf läuft gut und wir haben sicher ein tolles Event hier. Dann haben wir noch das World Tour Grand Final im Dezember und natürlich einige World Tour Turniere. Wie das alles gehen soll, ehrlich gesagt, das werden wir auch jetzt im Moment noch überhaupt nicht sagen können. Wir müssen mal abwarten, wann wir wieder beginnen.
Ja, also vorsichtig Optimismus, ja. Coronavirus schlägt sich auch auf die Sprache aus. Letztes Quartal, ja, es ist, ja, das ist schon noch ein bisschen hin irgendwie, aber ich glaube, es ist eine relativ realistische Einschätzung. Und jetzt mit der WM, mit der neuen WM-Terminierung passt das ja auch. Aber eins nach dem anderen, Olympia wurde, ich glaube, am 24. März dann endgültig verschoben. Der Druck wurde auch einfach zu groß. Es haben teilweise schon Verbände gesagt, sie kommen nicht. Und
das war Kanada und Australien, ja, das auch in den Raum gestellt.
Ja, genau. Und es war ein paar Tage nach unserem ersten Podcast, glaube ich. Und wir waren ja noch so naiv und haben gehofft und getan. Aber es war wahrscheinlich dann, es hat sich dann auch schon irgendwie kristallisiert. Die Entwicklungen sind ja auch weitergegangen. Hat sich dann kristallisiert, dass das einfach nicht
klappen kann. Ich möchte mal so mein persönliches Gefühl auch zu nehmen. Ich habe es ja, das ist von mir ein oft zitierter Satz. Ich möchte mir so meine Naivität behalten, indem ich eben sage, Mensch, hier, wir kriegen das hin, wir sind positiv. Wir haben Möglichkeiten, aber ich muss sagen, wir sind da natürlich alle, ich will nicht sagen überrollt worden, aber eingeholt worden von der Realität. Und Wir hatten im Vorfeld dieser Entscheidung auch eine große, ich sag mal, ein Streaming mit dem DOSB, mit vielen Sportlern. Da ist natürlich auch sehr, sehr konträr diskutiert worden. Und auch dort gab es im Vorfeld, bis die richtige Entscheidung des IOC bekannt gegeben wurde, auch sehr, sehr unterschiedliche Richtungen. Ein paar mehr, die sich sehr früh positioniert haben, gesagt haben, für mich kommt das gar nicht in Frage. Ein paar andere, die gesagt haben, ja, wir leben unseren Traum für Olympia und wir haben uns jetzt darauf fokussiert, darauf konzentriert. Am Ende müssen wir alle sagen, es ist die absolut richtige Entscheidung gewesen. Man hätte sie vielleicht noch ein bisschen früher treffen können, aber unterm Strich glaube ich, dass wir ja diese Tragweite jeden Tag im Augenblick spüren, wie wichtig das ist, da jetzt eben Geduld zu haben, so ein bisschen auf Sicht zu planen und gleichzeitig diese ganz großen Events nach hinten zu schieben, weil das hat erstmal wirklich zweite Priorität.
Ja, und das hat es sicher dann auch, und ich glaube, das ist für dich als Sportdirektor dann auch ein maßgeblicher Faktor, schon herauskristallisiert, dass Training einfach nicht wirklich möglich ist und dass in anderen Nationen, gerade in Asien, das halt möglich ist und man natürlich auch eine extreme Chancenungleichheit dann bekommt.
Aber ganz interessant, wie sich Dinge entwickeln, ja, also wo wir jetzt im Augenblick Situationen haben, dass jeder sich, ich sag mal, so ein bisschen arrangiert hat und sich über die Basement Practice, habe ich es mir mal genannt, also das Training in den Kellerräumen irgendwo organisiert hat, haben wir ein bisschen neidisch nach Korea oder nach Japan geschaut. Wir haben jetzt gehört, dass in Japan das Training auch eingestellt worden ist und zeigt natürlich, dass das, was wir am Anfang so ein bisschen befürchtet hatten, als es noch nicht klar war, wird Olympia abgesagt oder nicht, auch das ist so ein dauernder Prozess und all das, du hast das vorhin mal gesagt, in die Glaskugel schauen, das ist wirklich nicht mehr als Glaskugel schauen. Ich habe also die wenigsten erlebt, die aus der Glaskugel die Zukunft richtig gut vorhersagen können.
Ach was.
Wenn, dann soll er sich bitte sofort bei dir melden, Benedikt, den stellen wir ein für die Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Es ist tatsächlich so, dass das eine Sache ist von einer Tragweite und Größe, die wir im Augenblick, glaube ich, noch gar nicht wirklich absehen können. Vor allem eben, was diese Internationalität angeht. Tischtennis lebt ja davon, dass wir sagen, die 222 Mitgliedsverbände oder Mitgliedsorganisationen, Tischtennis ist wirklich weltweit, egal wo, es wird Tischtennis gespielt. Und bevor das eben wieder so entspannt passiert und geschieht, da haben wir noch, denke ich, einiges an Geduldsstunden aufzubringen.
Ja, was auch interessant ist, weil du sagst, es dreht sich alles so schnell. Die chinesische Delegation, die ja nach Katar geflüchtet ist oder beziehungsweise in Katar geblieben ist, um vor dem Virus im eigenen Land zu flüchten, die sind jetzt wieder zurückgereist nach China, weil das dort mittlerweile wohl wahrscheinlich mit der sicherste Platz ist, was den Coronavirus betrifft. Und da ist im neuen Tischtennis-Magazin, was jetzt auch am Freitag, glaube ich, erschienen ist, wieder ein interessanter Artikel, Neues aus China, gibt es ja da diese Rubrik drin, wie die dort trainiert haben in Katar, dass die gar nicht genug Bälle hatten, dass die bei den Vereinen gesammelt haben, dass die teilweise Beläge quasi, also nicht linksrum, sondern auf dem Kopf andersrum, wieder geklebt haben,
dann mit der Sweet Spot quasi. Aus der Geschichte heraus, das erinnern sich alle noch dran, aus der Zeit des Frischklebens, nicht? Ja. Dass man dann den Belag eben einfach sondern andersrum aufgeklebt hat. Dadurch hat man den Treffpunkt etwas verlagert und dort.
Wie bei der Matratze im Bett,
wenn man. Wie bei der Matratze, genau. Ja, und man dort eben nochmal ein paar Tage mehr trainiert hat. Klar, wenn die ganzen Lieferwege, wir sehen das jetzt aus allen möglichen Bereichen, wenn die Lieferwege abgeschnitten oder reduziert sind, dann ist es auch nicht einfach für die chinesische Nationalmannschaft, alles eben komplett nachzuliefern. Solche einfachen Dinge wie Belege, Schuhe, Bälle werden dann wirklich ein ganz, ganz großes und wichtiges Gut. Man lernt das zu schätzen. Das ist halt das, was man vielleicht so ein bisschen mitnehmen muss aus dieser Krisensituation, dass man manchmal so eine gewisse Wertschätzung den Dingen entgegenbringt, die sonst für uns so so normal erscheinen.
Ja, gut, aber so ist das. Die gute Nachricht, Qualifikationsplätze bleiben zumindest seitens der ITTF bestehen, weil wir hatten ja eigentlich alles schon in trockenen Tüchern nach den European Games. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Sorge von dir, aber die wurde ja relativ schnell genommen. Was ist denn jetzt für euch als Nationalmannschaft das Resultat daraus oder die Konsequenzen? Also wie ändert ihr jetzt quasi, ich meine, wir fangen jetzt dann quasi im Sommer noch mal da an, wo wir letzten Sommer schon angefangen haben, was die Olympiavorbereitung betrifft. Ich habe gehört, nach dieser Entscheidung war erstmal ein bisschen die Luft raus auch. Ich glaube, über Han Ninger gelesen, der hat erstmal zwei Tage den Schläger zu zeitigen, weil einfach dieser Druck wegfällt. Ja. Der muss ja wieder aufgebaut
werden. Genau, wir haben jetzt erstmal gesagt, als ersten Schritt, naja, jetzt haben wir erstmal Druck aus dem Kessel. Ja, so, da haben wir erstmal so lapidar für uns alle eben festgestellt, Mensch, dieses Hecheln nach der nächsten Einheit, diese, wie sagt man so schön, intrinsische Motivation, die nach dem Training ist, vor dem Training, das ist natürlich jetzt ein klein wenig runtergefahren oder ein ganzes Stück weit runtergefahren, weil natürlich keiner weiß, wann die nächsten Wettkämpfe sind. Wir häufig einfordern, eben die Möglichkeit, in Ruhe Dinge aufzubauen. Da haben wir vielleicht die Möglichkeit, jetzt das zu nutzen. Ich denke jetzt zum Beispiel, das muss natürlich dann eine 1-zu-1-Situation im Training sein, beziehungsweise sehr, sehr speziell mit den Programmen aufgebaut werden, die Athletiktrainer dann den Spielern geben, die Absprachen für diejenigen, die eben dann doch einen etwas größeren Keller haben, wo man eben dann ein paar mehr Möglichkeiten hat zum Training. Das muss eben jetzt sehr, sehr genau gemacht werden, in der Hoffnung, dass vielleicht in ein paar Wochen man wieder für den Top-Bereich Möglichkeiten hat, in kleinen Gruppen eben was aufzubauen. Da ist man ja im Augenblick immer wieder in der Diskussion. Dadurch hätten wir dann die Möglichkeit, wirklich viele Wochen am Stück Technikschulung zu machen, Technikerwerbstraining zu machen, genau das aufzubauen, wozu wir sonst vielleicht etwas wenig Zeit hätten, weil eben tatsächlich immer wieder der nächste Wettkampf vor der Tür steht. Das ist das, was wir jetzt eben versuchen, erstmal etwas Druck aus dem Kessel zu lassen, den athletischen Bereich so ein bisschen hochzufahren, die Pläne eben mit den Spielern abzusprechen. Um dann eben zu sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, etwas mehr Tischtennis zu spielen, in Ruhe wieder aufzubauen. Stichwort Technikerwerbstraining, Stichwort die Aufarbeitung von manchen Schwachpunkten, die man normalerweise eben vielleicht nur eine Woche lang angehen kann.
Das sollte ich auch mal machen.
Ja, das ist vielleicht gerade, bei dir muss man die Vorhand eindeutig verbessern. Aber genau das könnten jetzt die Punkte sein. Es wird eine Herausforderung sein, weil normalerweise wir eben, ich sag mal, im Sommer eine vierwöchige Vorbereitung haben. Diese vierwöchige Vorbereitung wird häufig dann sogar noch unterbrochen durch Turniere. Wenn wir jetzt einfach mal doch mal in die Glaskugel gucken und sagen, hier, pass auf, wir können vielleicht wieder ab Juli etwas intensiver trainieren, in kleinen Gruppen trainieren oder in diversen Konstellationen, dass eben ein echtes Training wieder möglich ist, dann gilt es eben eindeutig darum zu sagen, jawohl, wir fangen erstmal mit den einfachen Dingen an. Wir fangen mit den Dingen an, die einfach von dem Fleiß gesteuert sind. Gar nicht so sehr Aufschlag, Rückschlag, sondern wir kommen zu den Basics. Wir machen dieses Technikerwerbstraining, vorhandlastig, rückhandlastig, all die Dinge, die wir sonst eben nicht machen können, weil wir eben schon wieder den nächsten Wettkampf haben, all die Dinge könnten wir jetzt machen und das ist das, was wir natürlich im Augenblick auch im Trainerteam diskutieren, wohl wissend, dass wir immer noch in Glaskugeln gucken.
Die Glaskugel. Naja, man versucht das Positive aus dieser Situation mitzunehmen,
auf jeden,
sei es im privaten, als auch im beruflichen, sportlichen Bereich. Schauen wir mal, wie das so weitergeht die nächsten Wochen. Es gibt ja auch noch ein paar offene Veranstaltungen. Ich denke da zum Beispiel ans CDBL-Finale, wo noch nicht sicher ist, was passiert. Also wann wieder Tischtennis gespielt wird auf der Profi-Ebene, das steht aktuell noch in den Sternen. Vielleicht wissen wir, oder wahrscheinlich wissen wir dann bei unserer nächsten Folge schon mehr. Netzroller des Podcasts oder des Monats. Eigentlich wollten wir immer über aktuelle Sachen sprechen. Ja, das geht natürlich jetzt nicht. Und dann machen wir es mal ein bisschen wie die ITTF. Wir packen ein paar Classics aus. Das haben die ja gestern am Welttischtennistag auch gemacht. Und vor ein oder zwei Wochen tatsächlich auch mit der Weltmeisterschaft 2006. Das war eine Team-WM in Bremen. Das war die erste Weltmeisterschaft nach 89 wieder in Deutschland. Ja. Du warst Herr Nationaltrainer. Timo Boll war 25, Nummer 2 der Welt zu dem Zeitpunkt. Und ja, Deutschland stand im Halbfinale gegen China. Leider, leider in Anführungsstrichen ein bisschen Lospech gehabt, sonst wäre es vielleicht das in Anführungsstrichen Traumfinale gegeben. Ist ganz witzig, die Mannschaft von Deutschland war damals Boll, Süß, Steger, Feier, Konrad und Jörg Roskopf. Und bei China war es Wang Li Qin, Ma Lin, Wang Hao und damals noch der junge Mang Lao. Ich habe es heute irgendwie nicht. Wer kennt ihn nicht? The Dragon Mang Lao. Malong? Malong. Und es war gefühlt, also ich kann mich nicht mehr aktiv dran erinnern, aber ich habe mich natürlich auch ein bisschen eingelesen und mir auch ein bisschen dieses Spiel angeguckt. Es war gefühlt, so nah waren wir seitdem irgendwie nicht mehr dran.
Ja, würde ich jetzt nicht 1:1 sehen. Also ich glaube, dass wir zweimal in der Relation, sage ich mal, nah dran waren. Das war einmal 2006 in Bremen und einmal 2010 in Moskau, wo wir eine Situation gehabt haben, wo wir gesagt haben, naja gut, da ist jetzt nicht nur, dass wir gut mitspielen, sondern wirklich so ein bisschen näher noch rankommen. Wir nehmen uns immer wieder, wir haben das immer wieder gesagt, wir glauben daran, dass wir eine Chance haben. Da muss natürlich auch alles letztendlich passen. Und in Bremen, ich meine, jeder hat das sicherlich dann im Hinterkopf, am Ende hieß es dann 3:1 für die Chinesen. Da gab es natürlich solche Augenblicke, wenn ich daran jetzt noch so zurückerinnere, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Das Spiel Timo Boll zunächst gegen Ma Lin, da gab es einige Ballwechsel, wo auch Timo, der damals noch so ein bisschen anders gespielt hat, wenn man das so richtig sich nochmal vor sein inneres Auge fühlt, als heute, wo er ja wirklich ganz, ganz nah am Tisch spielt und versucht immer mit der Kraft, mit dem Druck des Gegners zu spielen, also so ein bisschen reaktiv. Ja. Damals war er schon ein Tickchen weiter weg und es gab so einige Ballwechsel, wo Ma Lin ihn quasi von Vorhand in die Rückhand attackiert hat und dann Timo, im Tennis nennt man sowas Inside Out, ja, also so ein bisschen mit Seite. Ma Lin war umgelaufen, hat Vorhand aus seiner Rückhandseite in die tiefe Rückhand von Timo Boll gespielt. Und da gibt's einen Ballwechsel, der eben wirklich rauf und runter heute noch auf YouTube läuft, wo dann wirklich der Timo aus der tiefen Rückhand den Ball ganz seitlich rausspielt, ja, und Malin fehlten gefühlte 10 Meter. Also das sind noch Dinge, die solche Ballwechsel und solche Situationen vergisst man nicht. Christian Süß damals auch jemand, der ja, ich sag mal, so auf dem Weg war, der uns ja auch stark mitgeholfen hat, genauso wie das andere Team natürlich auch, irgendwo in dieses Halbfinale zu kommen, der dann gegen Wang Li-Chin ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, der für mich so ein bisschen diese Kombination, das habe ich immer noch so im Hinterkopf, Rückhand diagonal, Rückhand parallel, dieser Wechsel als Rechtshänder mit der Rückhand in die Parallele, das hat er perfekt damals gespielt.
Ja, und wie im Nebensatz geführt, ne? Verloren, genau, hat immer, genau, auch teilweise, ja, 8-5, also wirklich, ja, auch Führung, ja, gehabt, wo, also, man gesagt hat, jetzt könnte man
das
mal.
Das war wirklich eine Wahnsinnssituation. Ja, und dann am Ende hatten wir nochmal eine Chance mit Timo, der den ersten Punkt gegen Ma Lin schon gemacht hatte, gegen Wang Li-Chin, wo er wirklich auch.
Bitte? 5-3.
5-3, ja, ja. Wo dann auch dieser Ballwechsel, das habe ich auch, werde ich nie vergessen, Situation, wo dann Wang Li-Chin, der über eine herausragende Athletik, der so der mit der Vorreiter war für diese extreme Athletik, der dann zum Teil schon sich am Boden abgestützt hat und dann eben noch in diese Spin-Spin-Duelle reinkam und da, glaube ich, bei 4-5-3 gab es diesen ganz langen Ballwechsel, wo dann am Ende Wang Li-Chin das bessere Ende für sich hatte und dann kippte dieses Spiel noch. Aber das war wirklich, das war ein Match, dieses Halbfinale, was wirklich ein ganz, ganz, ja, ganz, ganz große Gefühle und Emotionen heute noch bei mir irgendwo, man merkt ja vielleicht, ich komme ja fast in den Kommentatoren-Mode wieder, auslöst. Und was natürlich einfach auch so eine Kleinigkeit war noch, lasst mich nicht lügen, mit den Zuschauern, wir mussten damals die Halle öffnen für mehr Zuschauer. Also Bremen hat dann noch Zuschauertribünen extra aufgemacht und trotzdem durften nicht alle rein. Also aus dem Kopf raus waren das 12,
glaube ich.
10,5. Also offiziell ist, glaube ich, 10,000. Also es war ein absoluter Wahnsinn. Man versucht ja immer dann alles eben entsprechend vorzubereiten, aber dieser Run auf dieses Halbfinale war so extrem. Das habe ich eigentlich vergleichbar nur sonst in China, im eigentlichen, ich sag mal, Mutterland des Tischtennis gesehen, bei der WM in Shanghai, wo man ja sich quasi gar nicht aus der Halle rausbewegen durfte. In der Halle war überall an Zuschauern, außerhalb der Halle gab es Schwarzmarkthandel, alles, was man sonst nicht unbedingt in letzter Instanz mit Tischtennis verbindet. Dieser absolute Run auf diese Sportart, das war extrem und das verbinde ich eben auch mit 2006. Ja, sehr, sehr spezielle Geschichte. Oldies but Goldies.
Oldies but Goldies. Was glaubst du, denken wir schon manchmal drüber nach, was wäre beim 2-2, also Timo Boll hat dann 5-3 im fünften Satz geführt, hatte dann, glaube ich, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber stand, glaube ich, dann 5-10, also er hatte keinen Punkt mehr gemacht und dann wäre er das letzte Spiel gekommen. Wie hättest du da? Denk mal manchmal nach, wie wäre das?
Also, ehrlicherweise wäre das natürlich trotzdem eine Außenseiter-Geschichte gewesen. Im Nachhinein sagt man natürlich immer, okay, bei 2-2 hätten wir, hätte, wenn und aber. Ja. Deswegen habe ich auch sofort an Moskau 2010 noch gedacht. Da hatten wir bei 1-1 Situation, dass Christian Süß 1-0 7-3, 7-4 gegen Zhang Yi gehabt hat. Erfahrungsgemäß muss man gegen China führen, um sie noch ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Unterm Strich muss man sagen, hat China auch diese Krisensituation sehr souverän dann am Ende gemeistert. Sind zu Recht und verdient auch 2-6 und 2-10 da Weltmeister geworden, wie sie ja auch die ganzen Jahre jetzt weiter im Mannschaftsbereich Einzel sowieso auch Weltmeister geworden sind. Aber das ist das, was wir eben immer so ein bisschen mitbekommen. Wir müssen dran glauben, wir müssen bereit sein, unsere Chancen zu erarbeiten. Manchmal kommen sie nicht, aber wenn sie dann kommen, muss man bereit sein, zuzugreifen. Ich glaube, das ist das, was man immer wieder mitnehmen muss und das macht Jörg Roßkopf auch sehr, sehr gut, das eben immer seinen Jungs vorzuleben. Ja. Das hat er ja auch in seiner Spielerkarriere sehr, sehr gut gemacht mit diesem WM-Titel, mit dem Europameistertitel im Einzel, mit Olympiamedaille. Ich glaube, deswegen ist Jörg Roßkopf da auch derjenige, der das super gut unseren Jungs vorleben kann. Hey, seid bereit für die Chancen, dann müsst ihr zugreifen.
Tja, wie ist das, wenn man dann 10.500 Zuschauer, wenn man da sitzt, man muss doch eigentlich, es kann sich ja kein Normalo jetzt vorstellen, man muss ja platzen eigentlich vor Nervosität und vor Anspannung, aber ich meine, äußerlich sieht man euch ja immer nichts an im Endeffekt oder nur sehr wenig. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da sitzt im Timo Boll im fünften Satz, WM-Halbfinale vor eigener Kulisse, wie ist das?
Ja, also man hat das mir immer angesehen, ich habe dann immer rote Bäckchen bekommen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass man auch im Laufe der Monate und Jahre, die man die Spieler eben betreut, das auch in gewisser Art und Weise lernen kann, in gewisser Art und Weise weiß, was braucht ein Spieler, ein Timo Boll, der das Spiel lesen kann wie kein Zweiter, dem muss man eigentlich nur einen kleinen Schubser geben für die Dinge, die er vielleicht mal noch mit reinnehmen kann in sein Spiel, noch einen kleinen Hinweis. Letztendlich ist es so, dass in diesen extremen Situationen es gar nicht drauf ankommt, so viel dann von sich zu geben und dann am Ende gar nicht zu wissen, was ist denn das Wesentliche. Entscheidend ist in diesen Krisensituationen oder in diesen engen Situationen, ist ja nicht immer eine Krisensituation, dass man sich versucht zu reduzieren, vor allem aber auch weiß, was braucht denn mein Spieler? Jeder Spieler ist da ein bisschen anders strukturiert und ein guter Trainer macht es quasi so, dass er sich dann sehr, sehr gut an den Spieler anpasst. Der eine Spieler muss ein bisschen mehr Ruhe ausgestrahlt bekommen, auch von der Bank. Der andere Spieler braucht so ein bisschen mehr das Aufspringen, aber das macht am Ende dann auch den guten Trainer aus.
Tja, ich glaube, ich wäre nur beschäftigt, zu versuchen, mir nicht anmerken zu lassen, wie nervös ich bin. Mich die ganze Zeit nicht mehr im Gesicht rumzufassen und zu zittern und rot anzulaufen. Naja.
Schöne Erinnerung, das fällt mir immer so ein, je nachdem, wer dann neben mir saß, wenn ich auf der Bank war. Ich habe also immer so diese Angewohnheit, übrigens, das hat Liu Guoliang auch ähnlich, mit meinem rechten Bein auf- und ab zu wippen. Und je nachdem, wer dann neben mir saß, das war dann manchmal Rossi oder Solli oder Bastian Steger, der hat dann immer seine Hand auf mein wippendes Bein gelegt und dann war es dann mal für ein paar Sekunden ruhig. Das ist so dieses nervöse Zucken, was dann am Bein eben aber in erster Linie dargestellt hat.
Sehr gut. Ein romantischer Moment auf der deutschen Auswechselbank. Ja, dann lass uns mal zu unserem letzten Thema kommen. Wir haben ja schon die 50 Minuten überschritten. Wir wollten ein bisschen über Material reden. Ja. Ich glaube, wir brauchen nicht bei Adam und Eva anzufangen. Jeder weiß, was eine Noppe ist, was ein Holz ist und es soll einfach so ein bisschen drum gehen, auf was kommt es an, was ist vielleicht das richtige Material für den richtigen Spielertyp und so weiter und so fort. Einfache Frage, Richard, was ist wichtiger, der Belag oder das Holz?
Also für mich eindeutig das Holz. Für mich ist das Holz sozusagen die Seele des Spiels. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Allein daher schon, dass man das Holz eben deutlich weniger wechselt. Wir haben das von früher, wir sprechen ja auch zwischendurch mal von früher, wo es wirklich diese ganz alten Hölzer gab. Das gibt es heute in dieser Form so nicht mehr. Aber trotzdem wechseln eben auch die Topspieler die Hölzer eben ja einige Jahre nicht. Hängt jetzt damit zusammen, dass früher eben in erster Linie es ja von Vollhölzern die Rede gewesen ist. Dann kamen eben Kunstmaterialien mit dazu und heute spielen also ein Großteil der Spieler diese Kombination mit Carbonmischungen, die dann eben genutzt werden. Und trotzdem bleibt es, dass die verschiedenen Holzvarianten tatsächlich aus meiner Sicht die Seele des Spiels darstellen.
Wir haben auch mal bei Instagram gefragt, auf was es unseren Usern oder auf was es den Tischtennisspielern da draußen, sage ich mal, ankommt. Und waren viele verschiedene Antworten von, ich lese es jetzt mal vor, vielleicht können wir das ein bisschen einzeln, nicht jedes, aber ein bisschen besprechen. Das Feeling ist am wichtigsten, dass es zum Spielstil passt, die Haltbarkeit, natürlich ein Thema auch Preis-Leistung. Der Klang war früher noch ein größeres Thema. Auch eine weit verbreitete Meinung ist, kein Theater draus zu machen aus der Materialwahl. Es muss sich gewohnt anfühlen oder passend anfühlen. Der Griff muss passen und auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, es muss ausgiebig getestet werden. Und ich habe, um nochmal einen unserer Nationalspieler zu nehmen, meinen Patrick Franziska gefragt, wie er das sieht, was für ihn wichtig ist.
Generell eigentlich lieber ein bisschen härtere Belege. Weil ich da einfach noch ein bisschen mehr Power habe und generieren kann als mit ziemlich weichen Belegen. Und auch ja für mich einfach eine bessere Rückmeldung bekomme. Ich spiele aktuell nicht ganz so schnelles Holz. Weil ich einfach da dann das Gefühl habe, dass ich gerade in dem Aufschlag-Rückschlag-Bereich ein bisschen mehr Kontrolle habe und im passiven Spiel mehr Kontrolle habe. Da ich einfach schon ja von Grund auf ziemlich viel Power habe, ja auch groß bin und ich da nicht so Probleme habe, jetzt richtig fest oder hart zu spielen.
Also er mischt es so ein bisschen, ne? Also ja. Er sagt, er spielt härtere Beläge, aber ein langsameres Holz. Aber eins nach dem anderen, du hast gerade schon von den Hölzern gesprochen, für mich gefühlt sind Beläge wichtiger. Also ich bin auch keiner, der ein Theater draus macht, ja. Um mal den einen zu zitieren, aber bei Hölzer ist ja auch nur die Vielfalt gefühlt nicht so groß. Also Hölzer ist wenig reglementiert zwar, aber trotzdem, es gibt natürlich viele Unterschiede, wie viele Schichten hat es, was für Schichten. Im Endeffekt kannst du auch mit einer Schneeschaufel spielen, laut Reglement, sofern da auf einer Seite ein kompletter Belag drauf klebt. Ja, also das geht, aber
solange 85% Holz in der Schneeschaufel.
Genau, aber was gibt es bei den Hölzern konkret für Unterschiede, worauf vielleicht auch also der Amateurspieler
achten muss? Um das nochmal so zu versuchen darzustellen, also das Holz selbst, ich habe es mal als die Seele des Spiels tituliert, das Holz selbst gibt schon sehr, sehr deutlich aus meiner Sicht noch etwas mehr als der Belag so eine Richtung vor. Wir haben es von Patrick jetzt gehört, der davon gesprochen hat, naja, meine Hand selbst ist sehr, sehr schnell, ich kann sehr, sehr gut beschleunigen, also gar nicht unbedingt so ein schnelles Holz nötig. Der Belag, der dann in Kombination ist, muss natürlich passen. Wir können jetzt Spieler nehmen, die, ich sag mal, sehr, sehr tischnah sind, die Bälle sehr, sehr früh nehmen und dann am Ende sagen, ich will noch mehr beschleunigen. Dann bedeutet es, ich suche mir natürlich das schnellstmögliche Holz raus mit dem schnellstmöglichen Belag. Wenn ich jetzt Holz und Belag vergleiche, bin ich immer so ein bisschen der Auffassung, Holz, Seele des Spiels, und der Belag, der ist so dieses Feintuning, so ein bisschen noch eine Richtung vorgeben. Für viele Topspieler ist einfach auch die Rückmeldung sehr, sehr wichtig. Selbst wenn ich jetzt einen mega schnellen Belag habe, aber ich habe das mit einem etwas langsameren Holz, bedeutet das, dass ich einen etwas längeren Ballkontakt habe. Hm. Deswegen sage ich, diese Grundsätzlichkeit, der Ball ist länger im Schläger oder im Holz oder etwas langsamer, der Ball geht höher raus, wir sprechen ja immer vom Bogen, der eben verursacht wird. Wenn ich jetzt einen Bogen habe, man stelle sich einfach vor, ich habe eine Spin-Spin-Situation und ich bin etwas weiter weg vom Tisch und ich habe da einen schlechten Bogen und ich will den Ball nach vorne ziehen und ich habe keinen Bogen, dann geht der Ball gerade nach vorne. Ich bin 3 Meter hinter dem Tisch, mache den Topspin fest nach vorne, dann kommt er nicht übers Netz. Ja, und ich muss dann zu viel mit meiner Bewegungsrichtung arbeiten. Wenn ich also 3 Meter hinter dem Tisch bin und meine Bewegungsrichtung geht von unten nach oben, dann spiele ich nur Ballonbälle, kann ich nicht beschleunigen. Ich will ja auch aus der Halbdistanz beschleunigen. Für so einen Spieler ist es vielleicht dann wichtig, ein Holz zu suchen, wo man sagt, oh, der Ball geht etwas höher raus, was nicht unbedingt bedeutet, dass er schneller rausgehen muss. Und ich versuche das dann zu kombinieren mit einem Belag, der eben auch diese Explosivität auf der einen Seite hat und trotzdem ein bisschen Bogen noch. Wenn ich dann einen Spieler habe, der tischnah ist, ist es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich nehme den Ball am höchsten Punkt. Auf dem höchsten Punkt kann ich gerade nach vorne spielen. Das wird meist so sein, dass ich dann schon den Ball übers Netz bekomme. Ja. Ja, und dann kann ich vielleicht ein kleines bisschen mit dem Belag noch in die eine oder die andere Richtung schieben. Je besser man spielt, je höheres Level man hat, je besser die Technik ist, natürlich das Feintuning, diese letzten 5% am Ende, ja, vielleicht das entscheidende Quäntchen sein können. Aber so müsste man sich eigentlich an diese Materialkunde zunächst mal herantasten, zu wissen, was ist mein Spielsystem, das Holz dazu auszusuchen. Das Holz macht dann 70% aus vielleicht und dann gehe ich in die letzten 30% oder letzten 20% rein und gucke, okay, welcher Belag passt denn am Ende am besten zu meinem Spiel? Muss ich vielleicht, ich sag mal, viele Chinesen haben ein chinesisches Produkt auf der Vorhand, ein anderes Produkt auf der Rückhandseite, manche auch ein chinesisches Produkt auf der Rückhandseite, aber eben unterschiedliche Belege von der Härte. Muss ich tatsächlich überlegen, ja, du bist jetzt rückhandlastig in deinem Spiel, muss ich da ein bisschen aggressiver die Belege für die Rückhand aussuchen, aber vorhin ein anderes Produkt. Da kann man, denke ich, im Tischtennis sehr, sehr viel machen, da ist die Materialvielfalt sehr, sehr weit. Eine Zeit lang gab es ja auch mal sogar Hölzer, die unterschiedlich über die Vorhand und über die Rückhand definiert haben, dass das Vorhandmaterial eben den Carbon ein bisschen mehr in die Außenrichtung des Vorhandholzes zu nehmen und auf der Rückhand das Ganze ein bisschen mit weicheren Holzschichten eben zu strukturieren, hat sich am Ende nicht durchgesetzt. Dieses Tuning, wo ich eben meine Stärken und meine Schwächen habe, das macht man ausschließlich heute eigentlich über die Belege.
Weißt du, wie viel zugelassene Beläge es aktuell gibt bei der ITTF?
Keine Ahnung.
Also eine Schätzfrage, du musst eine Antwort geben. Ich will dich bloßstellen.
Du kannst mich jetzt bloßstellen. 1000?
Also gar nicht so schlecht. Das sind 1600. Also 2019, so viele zugelassene Belege gab es noch nie. Weißt du auch, wann es den ersten zugelassenen Belag mit Schwamm gab?
Jetzt kannst du mich bloßstellen. 1971?
Nee, das war da, wo Tibor Klambers Kleben angefangen hat.
Ich hab dir jetzt die Bälle mal zugespielt.
Achso, du weißt es wieder. Naja, 1959 wurde es beschlossen in Dortmund damals, dass es erlaubt ist. Ich glaube, Anfang der 50er hat es ein Japaner dann zum ersten Mal quasi gemacht und ist dann auch gleich Weltmeister geworden. Und wie diese Entwicklung seitdem gegangen ist, also gerade bei den Belägen ist schon extrem. Ja, dann gab es ja die Zeit des Frischklebens. Ich glaube, 2008 oder so wurde es dann verboten. Also ich bin auch noch mit 2008. Dem Frischkleben groß geworden, wo man immer eine Ausrede mehr hatte. Dann habe ich verklebt, das war der Klassiker. Also die Leute haben nur in den Kabinen und vor den Hallen gesessen und haben gepinselt, wie die Wahnsinnigen.
Treffen sich zwei Tischtennisspieler und wie geht's? Naja, man klebt so, ne? Das ist der Karlauer gewesen aus den späten 90ern.
Also wirklich, wirklich brutal. Also würdest du, also reden wir mal von den Amateurspielern, würdest du sagen, okay, erstens, Holz ist sehr wichtig, also bei der Wahl des Holzes vor allem das Augenmerk legen und vielleicht eher auch ein Tick langsameres Holz nehmen und auf Basis dessen dann die Beläge auswählen.
Genau, also deswegen nochmal, weil ich sprach eben von diesem Feintuning, darum geht es ja immer, das Feintuning, das macht man über die Belege, dass man eben sagt, hier, da ist meine Tendenz, ich bin ein bisschen tischnäher, ein bisschen will ich da noch die letzten 10-20% rausgekitzelt haben, aber der erste Ansatz sollte schon sein, dass man das richtige Holz nimmt. Und vom Ansatz her, was die, ich glaube, die etwas niederklassigen Spielern sich schon von den Topspielern anschauen können, ist, es gibt wirklich sehr, sehr langsame, sehr, sehr schnelle Hölzer. Achtet darauf, was ist für euch wichtig, diesen Ballkontakt etwas länger im Holz zu spüren. Das wäre eigentlich so der erste Schritt. Also durchaus etwas langsamere Hölzer sind sehr, sehr häufig bei den Topspielern. Wobei langsam spreche ich trotzdem meist eine Kunstfaserschicht dabei. Also das sind schon auch schnelle Hölzer. Man hat ja diese Off-Plus, Off-Minus, Allround. Mhm. Also die meisten spielen eigentlich schon offensive Hölzer.
Ja. Und das Feeling, ist das dann, also das Gefühl, ist es wichtig oder muss man mal sagen, okay, es fühlt sich zwar gut an, aber ich vielleicht muss ich doch auf was anderes
achten. Also eine Kleinigkeit vielleicht, die der Patrick Franziska eben in den Raum gestellt hat, etwas härtere Belege. Für die Leute, die noch aus der Frischklebezeit kommen. Das war ja tatsächlich so, dass dieses Klacken, dieser Sound eine ganz, ganz wichtige Sache war. Und man hat das lange Zeit eben dann überbrückt, indem man einfach die Belege etwas weicher gemacht hat. Der Sound ist dann mit einem nicht frisch geklebten, weichen Belag schon ähnlich wie einem frisch geklebten Belag gewesen. Man hat dieses Klacken da eben sozusagen versucht einzubauen mit einem weicheren Schwamm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Ball, der aus diesem sehr, sehr weichen Belag kommt, zwar eine gewisse Höhe hat, aber eben keine Kraft. Diese Kraft wird schnell verloren. Und meist hat man nur das Gefühl, Mensch, ich habe ein unheimlich gutes, vom Gefühl her ein gutes Gefühl. Aber eben der Ball kommt nicht bis zum Netz. Ganz, ganz wichtig dabei ist, dass man die Rückmeldung hat, ich habe diesen Bogen im Ball und dass meine Bälle eine gewisse Länge haben in der Grundsätzlichkeit. Dass es mir nicht schwerfällt, den Ball hinten an die weiße Linie zu spielen. Weil normalerweise ist eben der Ball, der lang gespielt wird, doch schwieriger zu retournieren als der kurze Topspin, es sei denn, man macht es absichtlich als Variation. Und insofern, darauf sollte man schon bei seiner Materialwahl insgesamt achten.
Naja gut, was hatten wir hier noch? Ja, Preis, Leistung, Haltbarkeit, das ist natürlich sehr unterschiedlich bei Belägen. Ich glaube, da kann man jetzt keine allgemein gültige Aussage treffen. Das kommt nicht nur jetzt auf den Preis drauf an, wie lang der haltbar ist, sondern auch auf die Beschaffenheit, auf die Art des Belages.
Genau.
Ja, Griff, Passform, das ist wirklich, also testen ist, also ich habe es auch, vielleicht ist das ein Fehler, ich meine, es gibt ja nach wie vor auch Shops, die das anbieten und so, oder man nimmt mal den Schläger von einem Mannschaftskollegen in die Hand, aber das Testen, das habe ich auch viel zu wenig gemacht, also das ist aber wahrscheinlich schon auch wichtig, oder?
Also was man in dem Zusammenhang, das Testen, jawohl, man muss sich ein bisschen öffnen, also jetzt mal für mich als Beispiel, ich habe ein Schlägerholz bis 2008 gespielt, war ich ja schon lange Trainer und habe dieses Holz quasi von 1998 88 bis 2008 eigentlich 20 Jahre gespielt. Da gab es früher immer noch so Geheimadressen, die die Hölzer eben geflickt haben. Und da hat man dann die Schreiner seines Vertrauens über die Schulter geguckt, hat dann verschiedene Holzschichten, wenn da irgendwas sich gelöst hatte, wieder zusammengefügt. Also das war wirklich eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Also ich habe den Namen, glaube ich, sogar immer noch in meinem Handy gespeichert.
Für den Notfall.
Für den Notfall. Ich habe dann 2008 tatsächlich einmal das Holz gewechselt. Was man eben nicht vergessen darf, ist, deswegen komme ich auch nochmal zum Holz zurück und auch zur Griffform und zum Testen. Es hatten sich ja in den letzten Jahren immer wieder neue Dinge entwickelt. Ich habe jetzt als Beispiel diese Kunstfaser-Situation, die früher eben nur die extrem schnellen Hölzer hatten. Heute gibt es eben verschiedene Kunstfasern, die tatsächlich auch ein ganz gutes Gefühl vermitteln, einen etwas größeren Treffpunkt auch ermöglichen. Was aber ganz wichtig ist, ist die richtige Griffform, dass man eben diese Rezeptoren der Hand mitnimmt. Dieses Gefühl, das wird ja von der Hand vermittelt. Ja, Belag, Holz, Hand und dann geht es in die anderen Extremitäten und hoffentlich relativ schnell auch ins beim Tischtennis so wichtige Gehirn, dass man nicht nur aus dem Bauch spielt, sondern eben auch mit dem Kopf. Also diese Rückmeldung ist extrem wichtig. Das Holz muss sich auch gut in der Hand anfühlen. Ich persönlich spiele ein konkaves Holz, ein Timo Boll, ein Dimitri Ovtcharov, einen geraden Griff. Das muss jeder für sich selbst wirklich ausprobieren.
Ja, so ist das. Und was mir noch einfällt zur Haltbarkeit, man kann den Belag einfach andersrum draufkleben.
Man könnte ihn genau.
Und wenn man keinen Schiedsrichter hat, dann merkt man vielleicht auch gar nicht, dass das Holz irgendwo übersteht.
Also das könnte ein Problem sein. Wir haben das früher tatsächlich den Belag andersrum draufgeklebt und dann hat man ja die gerade Ecke oben und diese Ecke haben wir dann abgeschnitten und unten wieder dran gefügt, sodass das quasi ja so eine Art Puzzle war. Aber heute würde da jeder Schiedsrichter, zumindest mal kritisch beide Augenbrauen hochziehen und dann natürlich den Schläger aus dem Wettbewerb nehmen.
Also in meinen Ligen gibt es keine Schiedsrichter. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Letzte Frage, Richard. Letzte Frage, bevor du jetzt was Falsches über Schiedsrichter sagst oder ich. Bei den Profis, welche Rolle spielt da Material? Also ist das ein großes Thema? Wird da viel probiert oder sagt man einfach, okay, ich habe jetzt dieses Material und mit dem versuche ich mich zu verbessern, so nach dem Motto.
Ja, es sind natürlich auch Dinge, meist sind die Profis eben langjährig mit Firmen eben gebunden und die Profis sind dann häufig auch mit eingebunden in dieses Entwickeln der Belege und es kann natürlich auch mal passieren, dass ein Profi die Firma irgendwo wechselt, aber meist sind die Profis eben in diese Materialentwicklung irgendwo mit eingebunden. Die meisten haben ja auch ihre eigenen Hölzer, werden eben gehört, wenn es darum geht, Materialien oder auch Belege weiterzuentwickeln. Also insofern, da ist meist eben einfach die Struktur, dass sie sagen, jawohl, ich versuche eben mein Material, für alle Firmen gilt das gleichermaßen, immer weiterzuentwickeln. Und das ist auch gut so. Das ist ja nicht nur im Tischtennis so, das ist auch im Tennis so, wo eben auch die besten Spieler immer wieder versuchen, Rückmeldungen zu geben. Wo kann man noch ansetzen, um vielleicht das letzte bisschen nochmal rauszuholen?
So ist das. Vielleicht sollte ich auch mal wieder meine Materialwahl überdenken. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich kann es noch nicht probieren.
Früher gab es doch die Schlägerkoffer,
die dann eben geschickt worden sind. Jeder TT-Shop, der was auf sich hielt, hatte so einen Schlägerkoffer.
So sieht's aus, ja. Also das sollte man jetzt im Sinne der Situation, dass man alles im Augenblick per Online bekommt, vielleicht wieder rauskramen.
Das stimmt. Ja. Puh. Wir haben ganz schön viele Themen abgearbeitet heute, lieber Richard, in unserer zweiten Folge.
Ja, vielleicht haben wir da ja wirklich so viel Material, dass da das eine oder andere nochmal in einer der nächsten Folgen angesprochen wird. Ja. Vielleicht haben wir das eine oder andere angestoßen. Also insofern gerne, Benedikt, du sammelst das ja wie kein anderer.
Ich sammle das. Ich sammle auch die Meinungen und Anregungen der Hörer. Ihr wisst ja, podcast@tischtennis.de oder über die sozialen Medien einfach mal anschreiben. Da sammle ich das ja, die Ideen. Und ich sammle auch Gäste, ist zurzeit natürlich ein bisschen schwierig, in Zeiten von Corona. Aber ich habe mit dem Patrick Franziska schon ausgemacht, dass wir den nächsten, der nächsten Folge mal ein bisschen mehr ins Boot holen. Also man muss mal gucken, wie wir das technisch hinkriegen. Mit einer Dreierreihe wird das wahrscheinlich nichts, aber dass man ihn irgendwie zuschalten kann, also es wäre ganz lustig. Der hat ja auch immer eine lustige Geschichte zu erzählen meistens, ne? Also insofern, ja, bedanke ich mich fürs Zuhören unserer zweiten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen, lieber Richard. Wir harren der Dinge, wie du sagst.
Wir harren der Dinge, die da kommen. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Das Wichtigste, das haben wir in der ersten Folge schon gesagt, ist, bleibt gesund und bleibt dem Sport treu in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.